darfst du jetzt nicht machen. Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich bin 33,3% dieses Podcasts. Die anderen 33,3% sind heute nicht dabei, dafür aber weitere 33,3%. Ich avanciere hier noch zum Mathematiker. Olli, moin.
Du bist ein Zahlenzauberer. Hallo JD, hallo ihr, die uns wieder zuhört. Und hallo lieber Michael, unser Gast. Wir haben heute eine Interviewfolge mit einem Board-Game-Designer oder Brettspielautor. Ich glaube, Michael Lu wird uns gleich erklären und erzählen, wie er sich eher identifiziert. Und wir haben hier eine Pickepacke vollen Spickzettel mit Fragen. Und JD und ich werden hoffentlich Michael so weit kriegen, dass er uns viel aus seinem Leben und seinem Schaffen als Board-Game-Autor erzählen wird. Hallo Michael, schön, dass du dir Zeit genommen
hast.
Hallo
Olli, hallo Jan. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass ich hier bei eurem Podcast dabei sein darf.
Super gerne. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, auf dieses Gespräch. Und wir müssen einmal ganz kurz zu Anfang feststellen, Michael, wer bist du eigentlich wirklich? Weil wenn man dich bei Google eingibt, oder beziehungsweise deinen Namen bei Google eingibt, dann bekommt man ganz, ganz viele Namen. Und zwar, bist du ein Arzt aus Massachusetts? Bist du ein Tattoo-Artist aus Denver? Bist du ein, diesen Begriff habe ich noch nie gehört, Senior Customer Success Manager aus Berlin? Oder bist du ein Senior IT Procurement Specialist aus Hamburg?
Wow. Oh Gott, ihr habt ja echt eure Hausaufgaben richtig gut gemacht. Also tatsächlich war das Richtige dabei und zwar ganz am Ende. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade in meiner Freizeit Spiele entwickle, dann sitze ich trotzdem vorm PC und arbeite für einen Konzern hier in Hamburg und bin IT-Einkäufer.
Ah, alles klar.
Ich kaufe Hardware, Software ein, um unsere Entities in Europa damit auszustatten und versuche, möglichst gute Konditionen zu bekommen und verhandle dann und sage immer, alles ist zu teuer und ich brauche bessere Preise. Und genau, das ist so ganz kurz das, was ich hauptberuflich mache. Und ja, nebenberuflich versuche ich mich auch als Spielautor.
Mensch, ihr habt jetzt gerade schon wieder so viele Begriffe benutzt, die ich gar nicht kenne, weil ich diesen Business-Lingo gar nicht drauf habe. Aber JD, ich stelle dir auch eine Frage. Pass auf, Michael und ich haben nämlich auch schon ein bisschen geplauscht, während du das Internet nochmal neu auf die Beine gestellt hast. Ich stelle dir folgende Fragen. Aus welcher Stadt kommt Michael ursprünglich? Kommt er aus A, Berlin, B, aus Hannover oder C, aus Emden?
Nimm den Joker, nimm den Telefonjoker, würde ich dir empfehlen.
Ja, dann meldet er sich und...
Ja, hallo? Oh, Michael, na du alter Emder? Natürlich, weiß ich, ist Antwort C. Das ist total cool, weil Michael und ich sind beides aus Friesen. Wie geil ist das bitte?
Vielleicht sind wir uns auch schon irgendwo mal über den Weg gelaufen.
Bestimmt. Du bist ja auch nur ein Jahr jünger als ich, also vom Jahrgang her.
Auch
also
das hast du gegoogelt.
Mit Sicherheit. Ja, ich mache meine Hausaufgaben ein bisschen schon, ja. Wenn ich jemanden interviewen möchte, hat auch was mit Wertschätzung zu tun, ein bisschen, finde ich.
Das heißt, eigentlich weißt du schon die Antworten. Ihr stellt trotzdem die Fragen und guckt, ob ich dann sozusagen richtig antworte oder ob ich versuche, irgendwas zu vertuschen.
Genau, deine Firma hat uns engagiert. Eigentlich ist das so ein Assessment-Ding. Und wir gucken jetzt, ob du morgen weiter arbeiten darfst. Ich das merke, ist eigentlich das Thema.
Frage 1. Genau. Wann wurdest du geboren? Mist, was sage ich jetzt?
Okay, nee, es gibt kein Falsch. Machen Sie mal ruhig weiter, Herr Lu, das ist okay. Ja, pass auf, uns interessiert tatsächlich immer die Person hinter der Geschichte, beziehungsweise hinter dem Spieler-Autoren. Und eine der ersten Fragen, die wir ganz gerne stellen, beziehungsweise die wir dir jetzt ganz gerne stellen möchten, ist, wie ist denn eigentlich so deine Spielbiografie? Also wie bist du spielerisch sozialisiert worden? Also ich sehe im Hintergrund einige Leckerbissen. War das immer schon so oder wie war das seinerzeit?
Ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen zu spielen. Also mein erstes Spiel habe ich wahrscheinlich im Kindergarten dann haben dürfen. Ganz viele Schmidt-Spiele von Ravensburger habe ich dann sozusagen den ersten Kontakt mit Gesellschaftsspielen gehabt. Dann ist das ein bisschen verloren gegangen, würde ich sagen. Immer wieder gab es mal vielleicht Chancen, etwas zu spielen, vielleicht in der Grundschule. Aber in der Familie war das eher verhalten. Da gab es jetzt nicht so die Möglichkeit. Aber dann in der Oberstufe Im Teenageralter hatte ich dann sozusagen meine Clique gehabt. Wir waren so zu fünf und wir haben uns dann versucht, wirklich immer einmal in der Woche am Wochenende zu treffen. Dann hat jeder seine Spiele mitgebracht und dann haben wir tatsächlich einen halben Tag dann sozusagen durchgespielt. Und da wurde es tatsächlich auch ein bisschen entfacht, meine Leidenschaft. Könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Ja, es ist einfach eine ganz tolle Aktivität, ja, das Spielen von Brettspielen. Und da kamen schon auch mal Situationen, wo ich vielleicht einige Regeln oder Spielabläufe von gespielten Spielen hinterfragt habe und gedacht habe, ja, warum wurde das so gelöst und nicht anders gelöst? Könnte man da nicht irgendwie noch mehr Ereigniskarten reintun oder noch mehr Regeln draufpacken? Das heißt, da gab es schon so erste Tendenzen, dass ich überlegt habe, kann man das nicht irgendwie verbessern, sozusagen, das Spielerlebnis, bis ich dann auch als Schüler auch mal in meiner Freizeit angefangen habe, meine ersten eigenen Spiele zu basteln, aber das war sozusagen nichts, was irgendwie nennenswert jetzt gewesen wäre, aber es waren meine ersten Schritte überhaupt in Richtung Spieleautor. Dann fing das Studium an und ich wollte eigentlich in die kreative Schiene einsteigen, hatte den Traumberuf Bühnenbildner. Dann gab es aber genügend Leute, die gesagt haben, du kannst alles machen, aber nichts Kreatives. Da dachte ich, okay.
Okay. Waren das Leute, die es gut mit dir meinten oder die dein fehlendes Talent erkannt haben?
Doch, die meinten es, glaube ich, gut mit mir, aber es war dann natürlich ein bisschen hart, das zu hören, dass ich nicht meinen Traum zum Beruf machen kann. Und deswegen dachte ich, machst du was Solides, wo du nichts mit falsch machen kannst. Und dann war es halt BWL. BWL in Bremen war es dann halt gewesen. Und dann habe ich das halt 4 Jahre durchgezogen. Und dann gab es aber, nach dem Studium gab es ein Seminar, das ging sogar 4 Tage. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, weil es hatte die Überschrift Studium beendet, was nun? Dann dachte ich, hey, da muss ich unbedingt hin, weil diese Frage habe ich. Das war sehr, sehr gut, weil die Seminarleiterin, wir haben so verschiedenste Übungen und so Selbstanalysen betrieben, wo auch andere Seminarteilnehmer sozusagen einen bewertet haben, beurteilt haben, wie sie mich wahrnehmen und wie ich andere wiederum wahrnehme, wie ich mich selber einschätze, wie ich selber eingeschätzt werde. Und da wurde dieses Hobby wieder rausgekitzelt tatsächlich, ja, wo das Ergebnis war, man muss nicht immer versuchen, seinen Traum zum Beruf zu machen. Das ist nur eine Möglichkeit. Das Wichtigste ist eigentlich, eine Balance zu finden. Ja, natürlich braucht man irgendwie etwas, wo man von leben kann, ein festes Einkommen, aber auch gleichzeitig etwas, was einen erfüllt, ja, dass man sagt, okay, darauf freue ich mich. Und das kann durchaus ein Hobby sein, was aber auch Platz finden muss, sozusagen im eigenen Leben. Und so habe ich dann das halt versucht. Ja, dann, das waren eigentlich die ersten Schritte. Da sprechen wir jetzt gerade von 2010, 2011, wo ich dann gesagt habe, okay, dann möchte ich mal versuchen, den Weg als Spieleautor mal ein bisschen ernster zu betreiben. Und so fing das eigentlich an.
Du hast es ja sogar so weit gebracht, dass du 2013 ein Stipendium bekommen hast, richtig?
Genau, das waren tatsächlich dann so die ersten Schritte gewesen. 2011 habe ich dann, kauft man sich verschiedene Spielmaterialien, hat dann ganz viele Ideen und fängt dann an, was zu entwickeln. Und man fängt dann auch, oder ich habe dann auch angefangen zu recherchieren und dann bin ich halt im Internet auf dieses Stipendium gestoßen und dachte ich, wow, das ist ja richtig cool, dass es sowas gibt und wollte das dann unbedingt probieren. Und eine Voraussetzung war, dass man erstens noch nichts veröffentlicht hatte, das habe ich so, check, habe ich geschafft, und dass man mindestens 2 Prototypen, also spielbare Prototypen sozusagen, präsentieren kann. Und das hatte ich halt auch erfüllt und dann musste ich nur noch in Anführungsstrichen ein Motivationsschreiben noch mit einreichen und dann hoffen, dass ich irgendwie gewählt werde. Und das hat dann tatsächlich geklappt und ich durfte dann nach Göttingen, musste dann schauen, ob ich dann immer noch interessant genug bleibe und habe dann tatsächlich das Stipendium bekommen, was richtig genial war.
Genau, in diesem Schreiben, also mit dem Schreiben hast du die Jury zumindest insofern überzeugt, als dass sie schreiben, Zitat, dass du eine Persönlichkeit bist, die für das Finden von Spielen zu brennen scheint. Ist es heute auch noch so?
Ja, ich würde sagen, ja, also im Vergleich zu vor, Gott, ist das schon über 10 Jahre her tatsächlich, ja. Ich gucke gerade auf den Kalender. Das ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Ich würde sagen, ja, ich brenne immer noch dafür. Ich würde gerne noch mehr Zeit in die Spielentwicklung investieren. Aktuell würde ich sagen, die letzten 2-3 Jahre, da holt mich aber doch ein bisschen der Alltag wieder ein, weil Fakt ist, also ich mache es nebenberuflich und mein Hauptberuf vereinnahmt schon sehr viel meiner Zeit, so dass ich merke, man wird ja auch nicht jünger. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich nur am Wochenende mir die Zeit nehmen, um mich der Spielentwicklung, dem Spieldesign zu widmen. Aber da fehlt mir manchmal die Energie und so, dass ich sozusagen nicht mehr in der Geschwindigkeit vorankomme, wie ich das vielleicht gerne selber hätte. Deswegen, ja, das Interesse ist immer noch da. Ich schaffe es aber nicht so produktiv zu sein, wie ich das vielleicht selber gerne hätte.
Ja, das ist irgendwie eine ganz ja in sich gegensprüchliche Aussage für einen Mann, der in diesem aktuellen Spielejahrgang 2025, 2026 gleich 2 Spiele veröffentlicht hat, nämlich massenweise Monster und Aqualuma, der jetzt gerade sagt, aber eigentlich fehlt mir die Zeit. Beleuchte doch mal so ein bisschen diesen Prozess von der Idee über den Prototypen bis hin zu der Verlagssuche, bis hin zur Warten, bis zur unterschriftsreifen Vertragssituation. Und dann eben zu dem großen Moment der Spielpräsentation auf einer dieser Messen. Wie viel Zeit vergeht und was kostet dich das an Nerven?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall erklären, diesen Widerspruch. Das war Glück, würde ich sagen, weil da haben sich einfach einige Dinge überschnitten. Und wenn ich gleich, ausführe, wann ich überhaupt angefangen habe, zum Beispiel mit der Entwicklung von Aqualuma und mit massenweise Monster, dann werdet ihr sehen, oha, okay, das geht ja doch ziemlich weit, weit zurück in die Vergangenheit. Und es war, mit Glück meine ich, es war ein ähnlicher Zeitpunkt, dass ich dann für beide Spielideen jeweils einen Verlag gefunden habe, die dann in einem ähnlichen Zeitraum die Veröffentlichung geplant haben. So will ich das sozusagen formulieren. Bei Aqualuma, jetzt muss ich auch, weil es auch schon, tatsächlich schon, ich glaube, das war noch vor Corona, als ich anfing.
Wow.
Das heißt, als ich die Idee hatte zu sagen, ich möchte, also die Ausnahmesituation war, ich möchte ein Koop-Spiel machen, wo Würfel eine große Rolle spielen, wo das sozusagen der Kernmechanismus war. Das fing noch vor Corona an. Und ich würde sagen, die Entwicklungszeit beziehungsweise die Reifezeit, weil das ist nicht dasselbe. Es ist nicht so, dass ich wirklich jede, wenn ich jetzt sage, 6 Jahre hat sozusagen Aqualuma gedauert, bis ich einen Verlag gefunden habe, dann klingt das so extremst lang. Es ist auch extremst lang, aber ich habe nicht jedes Wochenende dran gearbeitet. Es gab vielleicht auch mal einen Zeitraum, wo ich vielleicht keine Lust mehr hatte, mir dieses Spiel anzusehen und dann war es vielleicht 9 Monate in der Schublade. Das meine ich mit Reifezeit. Es brauchte halt einfach diese Zeit, vielleicht auch die Auszeit, bis es dann dieses Niveau hatte, dass ich es einem Verlag zeigen konnte, der dann auch Interesse hatte. Deswegen, bei Aqualuma waren es 6 Jahre, bei massenweise Monster kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, da gab es auf jeden Fall auch diese Auszeit. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, hatte noch eine ganz andere Idee, es ging aber nicht auf. Das, was ich haben wollte, hat keinen Spaß gemacht und dann ist das Spiel halt erstmal für 2 Jahre war das in Schublade gelandet, bis ich das dann vor, müssen Sie mal nachrechnen, Gott, ich glaube, ich gebe das jetzt falsch wieder. Also ich habe das entweder 2023 dem Verlag gezeigt oder 24. Eins von beiden muss das eigentlich gewesen sein. Das heißt, ich habe das dann, ich glaube, ich ein halbes Jahr, bevor ich das dem Verlag gezeigt habe, dann wieder rausgeholt und wollte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Und in diesen 6 Monaten hatte ich da auch einfach damit Glück gehabt, dass ich es irgendwie so formen konnte, dass es vernünftiger wurde, ja, dass es was taugte, das Spiel. Und da hatte auch ein Verlag dann relativ zeitnah, auch glücklicherweise, dann auch schon zugesagt. Bei Aqualuma war es auch so. Das war dann, irgendwie war es Glück. Ja, das heißt, nach diesem Entwicklungsprozess habe ich das dann gepitcht, sozusagen in Göttingen. Da ist das Spielautorentreffen, wo sich Verlage und Autorinnen und Autoren treffen können. Da hat es gar nicht so lange gedauert, bis ich dann eine Rückmeldung bekommen habe, eine positive Zusage.
Michael, ich hänge noch eine Anschlussfrage hinten dran und ich bitte dich nicht zu antworten wie ein Profifußballer, der immer sagt, es ist ein unbeschreibliches Gefühl und das nächste Spiel ist das Wichtigste. Du hast es jetzt geschafft, dass auf einen Zeitpunkt zwei Spiele von dir veröffentlicht wurden. Was geht da in dir, in deiner Gefühlswelt tatsächlich ab?
Jetzt muss ich überlegen, weil du eine Antwort ausgeschlossen hast, die ich jetzt nicht verwenden darf.
Ja.
Also natürlich ist das, es ist und bleibt für mich immer ein unbeschreibliches Gefühl. Und zwar gibt es zwei Momente.
Jetzt hat er es doch beantwortet als Fußballerphrase. Mensch!
Es gibt zwei Momente. Ich glaube, das würde aber, glaube ich, jeder auch bestätigen. Das erste ist, wenn man eine Zusage bekommt. Ja, passiert meistens per E-Mail. Ja, also wenn ich dann schon sehe, normalerweise hänge ich so am PC, ich sehe, oh, cool, ein Verlag schreibt mir, antwortet mir sozusagen. Aber bin ich schon voreingenommen, denke, okay, irgendwo, ich suche jetzt das Wort leider irgendwo in der E-Mail. Ja. Leider hast du es doch nicht geschafft. So. Und wenn es dann aber nicht eintritt, dann wunderst du dich natürlich. Und dann denkst du, wow, das kann nicht sein. Wirklich? Eine Zusage? Das ist natürlich das erste Highlight, das ist, weil man darf es halt nicht vergessen. Ne? Ich gehöre jetzt wirklich nicht zu den schnellsten Autoren, die jetzt vielleicht nur ein Jahr brauchen, bis sie dann ein Familienspiel rausbringen. Bei Akuluma sprechen wir von 6 Jahren. Ne? Und ich habe dann auch durchaus auch schon andere Absagen bekommen. Aber wenn ich dann doch eine Zusage bekomme, dann freut man sich natürlich riesig. Und bei Massenweise Monster war es natürlich genauso ein geiles Gefühl gewesen. Ne? Der zweite Moment, wo man dann sozusagen total glücklich ist und total happy, ist dann, wenn der Veröffentlicher, also wenn das Datum steht, wann es veröffentlicht werden soll und man das Spiel dann das erste Mal in den Händen hält. Bei Lookout Games, also die Massenweise Monster gemacht haben, die haben mich dann auch netterweise überrascht, positiv überrascht, weil die haben gesagt, das kommt eigentlich im Frühjahr, im Februar raus und das ist auch der frühmöglichste Zeitpunkt, wo ich dann meine Belegexemplare bekommen kann. So, dann dachte ich, oh, muss ich mich aber noch lange, lange gedulden. Und ich hatte dann plötzlich ein Paket bekommen, was meine Nachbarin erst erhalten hat. Das war vor Weihnachten gewesen, ganz kurz vor Weihnachten, 2025. Dachte ich, wieso hat meine Nachbarin ein Paket bekommen? Ich habe doch schon alle Weihnachtsgeschenke erhalten, die ich verschenken muss. Ne? Und dann kriegst du dieses Paket, guckst auf den Absender und denkst, Lookout Games. Dann denkst du, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist doch, ist das nicht 2 Monate zu früh? Und dann öffnest du das natürlich und dann ist das mega geil. Das ist halt unbeschreiblich. Muss ich jetzt leider doch wieder
Na gut, lassen wir das durchgehen.
Wenn es doch die Emotionen sind, Olli, lass ihn doch, mein Gott, das ist doch der arme Mann.
Alles andere wäre ja auch gelogen.
Du hast ja nicht nur Aqualuma und Massenweise Monster rausgebracht. Kannst du uns mal einen ganz, ganz kurzen Elevator-Pitch geben, welche Spiele du schon rausgebracht hast? Bei einem habe ich eine Frage, und zwar ist Talpa, der Verräter ist unter uns. Ist daraus Robin Run geworden?
Genau, das war meine erste Veröffentlichung gewesen beim PD-Verlag, Robin Run. Genau, der Prototypname war Talpa. Das war auch eines der Spiele gewesen, die ich dann in Göttingen 2013 mitgehabt habe, wo ich dann sozusagen das Stipendium bekommen habe. Danach kam Mission ISS bei Schmidt Spiele. Dann kam Jack bei Plan B Games, also Bretzel Games. Dann kam Aqualuba bei Spieltas Verlag. Und dann das fünfte Spiel, Massenweise Monster, bei Lookout Games. Das ist so meine kleine Vita.
Und was ist aus Mafia-Roulette geworden?
Mafia-Roulette ist, ja, das Mafia-Roulette war das zweite Spielidee gewesen, die ich mit eingereicht hatte. Ich hänge emotional immer noch an dieses Spiel. Ich weiß, dass es so in seiner jetzigen Form nicht veröffentlicht werden kann, weil es nicht streamline genug ist. Es ist zu, da ist das, das ist halt einfach noch nicht. Also das Spielbrett ist zwar rund, aber das Spiel ist halt noch nicht so ganz rund. Es funktioniert, aber ich will diesem Spiel auch noch eine Chance geben, weil ich denke, es hat noch hat eine Kernidee, die noch unverbraucht ist, aber leider bisher hat es nicht geklappt. Aber ich müsste auch erstmal sozusagen den ersten Schritt machen und das Spiel weiter verbessern, bevor ich das dann wieder anderen Verlagen zeigen kann.
Okay, hast du denn noch weitere Spiele in der Pipeline aktuell? Also wir wissen jetzt von Mafia Roulette, was noch nicht gestreamlined ist.
Ja, also ich habe schon einige Spiele in der Schublade der Schande sozusagen, wo ich dachte, oh, da komme ich momentan nicht weiter. Aber grundsätzlich ist da immer eine Kernidee, die mich eigentlich gereizt hat, die sozusagen meine Inspiration war, um überhaupt dieses Spiel zu entwickeln. Aber es ist aber keins ist so weit, dass ich sagen kann, ich zeig das jetzt irgendwie einen Verlag. Da müsste ich einfach mich entscheiden, dass ich jetzt anstatt jetzt komplett von Null anzufangen und was ganz Neues zu machen, müsste ich mich entscheiden, einfach mal, wie zum Beispiel bei Massenweise Monster, in die Schublade zu kramen, zu schauen, okay, welches Spiel habe ich denn da noch, was vielleicht, wo ich doch noch eine Chance sehe, dass ich es verbessern kann und dann einfach weiter dran arbeiten. Ansonsten gibt es eine Spielidee. Jetzt muss ich überlegen, was ich sagen darf oder was ich nicht sagen darf. Es ist nicht so, dass ich schon einen Verlag gefunden habe, das nicht, aber da hänge ich auch schon ein paar Jahre rum und versuche, da einen Verlag zu finden. Jetzt im Juni ist wieder das Autorentreffen in Göttingen, wo ich dieses Spiel zeigen möchte. Denke ich, was ich ohne Problem verraten kann. Es ist auf jeden Fall, jetzt bitte seid nicht überrascht, es ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Mein erstes und einziges Roll-and-Ride-Spiel. Jetzt könnt ihr, jetzt denkt ihr vielleicht, Roll-and-Ride? Gibt's doch schon so viele von. Ja, das stimmt. Das, mein Problem ist aber, ich gurke schon so lange mit diesem Spiel rum, dass sozusagen ich bin in dieser Hochzeit schon raus, ja. Also als dann alle über Roll-and-Rides gesprochen haben, wollte ich halt auch sozusagen meinen Teil beitragen und jetzt sind wir, keine Ahnung, 6 Jahre weiter oder so. Aber ich finde, aber tatsächlich, ich beobachte, dass immer jedes Jahr neue Roll-and-Ride-Spiele veröffentlicht werden. Und ich finde, keines, zum Glück muss ich dazu sagen, keines kommt sozusagen an die Grundidee von meinem Roll-and-Ride sozusagen jetzt ran, sodass ich jetzt nicht befürchten müsste, dass ich sage, oh, jetzt bin ich wirklich zu spät dran. Jetzt kann ich das komplett vergessen. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht in diesem Jahr ein Verlag anspringt und sagt, ja, das finden wir noch unverbraucht, das wollen wir auch machen.
Und vielleicht bist du ja late to the party, aber wir wissen ja, die besten Gäste kommen zum Schluss. Von daher lassen wir uns da.
Hoffentlich geht das auch für Spielidee.
Genau, wir adaptieren einfach diese Aussage auf das Szenario.
Es gibt ja im Englischen so eine Redewendung, die heißt Beggars can't be choosers. Das heißt, manchmal muss man einfach das nehmen, was man bekommt. Ich drehe das jetzt mal für deine Spiele- und Prototypen-Ideen um. Hast du Ansprüche an einen Verlag, außer dass er bereit ist, dein Spiel zu veröffentlichen, wo du sagst, also das ist mir schon wichtig?
Also tatsächlich im ersten Schritt nicht. Ja, ich habe ja schon am Anfang verraten, meine Reise fing 2011 an. Wir haben jetzt 2026, das ist echt schon eine lange Zeit. Und dafür ist halt meine Vita sehr überschaubar mit 5 Veröffentlichungen. Das heißt, ich bin einfach nicht in der Luxussituation, dass mir Veröffentlichungen leicht fallen. Ja, das heißt, mit jeder Veröffentlichung habe ich zumindest das Gefühl, dass es leichter wird, weil ich mehr Connections bekomme, mein Netzwerk wird größer, die Verlage kennen mich oder nehmen mich wahr. Ich mache natürlich auch, also nicht nur meine Spiele entwickeln sich, sondern ich in meinen Fertigkeiten, in meinem Handwerk entwickle mich ja auch weiter. Das heißt, ich werde auch im Spieldesign besser, sodass ich schneller zum Ziel komme. Aber trotzdem bin ich noch in der Phase, dass ich sehr viel tun muss, um einen Verlag zu finden. Deswegen habe ich zumindest nicht zumindest im ersten Schritt habe ich keine Anforderung an den Verlag. Ich würde sagen, jeder Verlag, der an meine Spielidee glaubt, der sozusagen sieht, was ich mit dem Spiel machen wollte, der sozusagen das auch wertschätzt, da bin ich sozusagen dabei. Ja, da mache ich einfach sozusagen, da verwehre ich mich nicht davor. Deswegen gibt es auch einige, die mich mal gefragt haben, wieso wechselst du eigentlich immer die Verlage? Ja, bei fünf Spielen sind irgendwie jetzt 5 unterschiedliche Verlage. Ist das normal? Macht man das so? Und ich so, ich weiß nicht, ob man das so macht. Ich bin jetzt auf jeden Fall kein Hausautor von einem bestimmten Verlag. Ich gehe zu dem Verlag, der meine Spiele veröffentlichen möchte, sozusagen, ja. So löse ich das eigentlich. Deswegen eigentlich nicht. Wenn ich dann irgendwann einen Vertrag bekommen habe, dann ist das, was ich immer den Verlagen sage, was mir wichtig ist, ist dann eine enge Zusammenarbeit. Ich habe zumindest noch keinen Verlag getroffen, der gesagt hat, ich will von dir nur die fertige Spielanleitung und den Prototyp haben. Um den Rest kümmern wir uns. Es gibt natürlich einige Tätigkeiten, da bin ich auf jeden Fall raus. Das hat nichts mit mir zu tun und da möchte ich mich und darf ich mich auch nicht mit einmischen. Zum Beispiel, welches Material, welche Schachtelgröße, eigentlich auch welches Artwork, welche Zielgruppe etc. Das heißt, das sind alles Entscheidungen des Verlages. Das, was ich aber wertschätze, wenn der Verlag diese Kapazitäten auch hat oder der Redakteur, der mir zugewiesen wird, das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor. Ich denke, das Spiel wird erst dann wirklich marktreif und erreicht, sag jetzt mal, diese imaginären 100%, wenn auch der Input des Redakteurs bzw. des Verlags mit reinkommt. Weil ich habe einfach nicht diese Erfahrung und auch nicht die Sicht des Verlages, die aber notwendig ist, damit ein Spiel, sag mal, wirklich komplett rund wird. Weil ich habe wirklich eigentlich nur die Autorenbrille auf. Ich denke vielleicht immer nur in Mechaniken und in Regeln und was vielleicht nicht gut ist, weil ich vergesse dann, dass es auch produzierbar sein muss, beispielsweise. Ja, da habe ich vielleicht in meinen Prototypen zu wenig Wert drauf gelegt. Und deswegen brauche ich den Input von dem Redakteur sozusagen als Counterpart, als Partner eigentlich, der dann sozusagen nochmal seine Erfahrung mit reinbringt, um das Spiel nochmal auf eine höhere Ebene zu heben. Ja, vielleicht bringe ich noch ein paar Erfahrungen als Spieler selbst mit rein, aber die Redakteursbrille ist unglaublich wichtig. Die braucht eigentlich jedes Spiel und da hoffe ich einfach, dass die Verlage sozusagen diese Zeit mit einkalkulieren in ihrem Projekt, dass es eine Phase gibt, wo ich und der Redakteur nochmal eng an das Spiel arbeiten, um zu schauen, was kann noch weiter geschliffen werden, was kann noch weiter verbessert werden. Brauchen wir wirklich jedes Element, brauchen wir wirklich noch jede Regel. Weil ich vielleicht dann schon, wie sagt man so schön, einfach schon betriebsblind geworden bin, wenn wir von 6 Jahren sprechen. Da sieht man vielleicht das eine oder andere nicht mehr. Und dann kommt vielleicht die Frage, wieso ist denn eigentlich diese Regel mit drin? Und dann kann ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnern, warum die Regel sozusagen damals eingebunden wurde.
Also siehst du Redakteurinnen als konstruktive Partnerinnen, die den Prozess quasi beschleunigen und ihre Expertise notwendig ist. Ich fasse es nochmal für mich so zusammen, damit das Spiel am Ende auch ein gutes Spiel wird, in Anführungsstrichen.
Ja, also, definitiv. Und so war das eigentlich bisher bei allen 5 Spielen immer so gewesen. Und das heißt, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, super, nachdem ich mit einem Verlag zusammengearbeitet habe, wird das Spiel deutlich besser. Das ist, und da sehe ich einfach, das ist, auch wenn jetzt, ich meine, es ist natürlich sehr, sehr charmant, wenn auf der Schachtel vorne mein Name draufsteht oder der Name des Spielautoren, der Spielautorin, aber da ist ja auch der Verlagsname mit drauf. Da ist auch der Redakteursname mit drauf, auch wenn es meistens dann hinten auf der Schachtel ist, aber das ist nun mal ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist eigentlich, ich vertrete nicht die Meinung, dass ein Spiel ein Mann-Projekt ist. Auch wenn sozusagen auch gerade die SAZ versucht natürlich die Spielautorin, Spielautor als Urheber sozusagen präsenter zu machen. Das ist auch alles richtig. Trotzdem, meine Erfahrung ist, es braucht viele, viele Personen, um überhaupt ein Spiel auf den Markt zu bringen. Und das ist dann nicht nur der Verlag, es ist auch der Illustrator, der Grafiker und eigentlich auch alle Testspieler. Da sieht man, wie viele Personen eigentlich direkt, indirekt beteiligt waren, um überhaupt ja so eine Spielidee dann auch marktreif zu machen und sozusagen diese Qualität dann am Ende auch zu erreichen.
Das ist doch mal ein schöner Schlenk zu den Testspielerinnen und Testspielern, die eigentlich immer unerwähnt bleiben. Welche Leute hast du denn da in deinem Umfeld, bei denen du sagst, deren Urteil ist mir am wichtigsten? Also aus welcher Zielgruppe rekrutierst du das? Gehst du einfach mit einem Prototypen auf einen offenen Spieletreff oder hast du so eine eingeschworene Michael-Lou-Backup-Crowd, die dir hilft und dir dann auch diese Rückmeldungen gibt, die du brauchst?
Ja, also ich versuche, was heißt versuchen? Ich bedanke mich auf jeden Fall in der Spielanleitung, sozusagen bei der Danksagung, bedanke ich mich auf jeden Fall immer bei allen Testspielern und auch dann bei einigen auch namentlich, weil es auch eine Wertschätzung ist einfach, ja, weil das ist einfach Fakt. Ohne Testspieler keine Chance, irgendwas zu veröffentlichen, weil ich mache vielleicht den Anfang, aber dann habe ich irgendwie eine Prototypversion und ich brauche einfach eine Rückmeldung, ja, wie das Spiel ankommt, wie das Spiel funktioniert. Und diese Rückmeldung kann ich nicht alleine generieren, ich brauche einfach die Meinung von außen. Und da habe ich auf jeden Fall eine feste Gruppe, wo wir eigentlich uns regelmäßig hören, sehen und einfach einfach so spielen oder auch testen, wenn es dann was zu testen gibt. Da sind auch andere Autoren mit dabei. Ansonsten versuche ich möglichst es gibt einige Spieleveranstaltungen über das Jahr verteilt, wo ich gerne präsent bin, sei es in Bremen, auf den Bremer Spieletagen. In Hamburg gibt es auch einige Veranstaltungen, wo ich dann sozusagen testen kann. Ich habe auch das Glück, dass wir in Hamburg das Spielwerk Hamburg haben, einen Zusammenschluss aus Autorinnen und Autoren, und die treffen sich zweimal im Monat, und das ist genau das Format, was ich eigentlich auch brauche. Das heißt, jeder bringt seine Spielidee mit und dann testen Autoren untereinander und geben sich Tipps. Und trotzdem können aber Interessierte, die also nicht nur Lust auf veröffentlichte Spiele haben, sondern auch noch auf Lust auf Ideen haben, können auch kommen und andere auch testen. Das nutze ich natürlich auch sehr gerne. Das Wutz, Würfel und Zucker haben wir auch. Also deswegen muss ich schon fast sagen, Hamburg ist für das Hobby wirklich gar nicht so schlecht. Muss ich sagen. Wir haben, also es gibt da, also nicht nur für Spieler, sondern auch für Autoren, ist wirklich Hamburg nicht schlecht. Da gibt es ich denke, monatlich gibt es da verschiedenste Testmöglichkeiten, wenn man wirklich möchte. Aber das sind meine Quellen, wo ich dann versuche, möglichst viel Feedback zu bekommen. Natürlich auch von neutralen Testern, die mich jetzt so nicht kennen.
Bist du denn jemand, der, wenn er privat spielt, eher auch privat bei sich zu Hause spielt, mit den besagten Leuten, mit der Michael-Lu-Gang?
Ich bin oder, nicht der Anführer.
Genau, I'm the leader of the pack here. oder ist es auch, bist du auch jemand, der öffentliche Spieletreffs in Hamburg besucht oder Umzug,
ja,
oder wie
beides.
Auch immer?
Ja, beides. Also gerade jetzt, Freitag, 1. Mai, da habe ich mich sozusagen mit meiner Gang, Anführungsstrichen, getroffen. Jetzt nicht bei mir, aber dann sozusagen bei meinem Kumpel. Und er hat alle meine Spiele schon öfters getestet. Und auch am 1. Mai hatte er wieder das Vergnügen. Natürlich frage ich vorsichtig an, hättet ihr Lust, was auszuprobieren sozusagen? Ne? Aber es gibt natürlich nur eine klare Antwort, ne, wenn er nicht unsere Freundschaft gefährden möchte.
Aber kein Druck, ich finde es super. Alles freiwillig.
Genau. Liebe Grüße gehen raus. So. Witzig, das ist, ich sehe gerade, also ich merke gerade, dass ich letzter Zeit doch einige Testmöglichkeiten hatte. Ich war tatsächlich letzte Woche Mittwoch auch im Würfel und Zucker gewesen. Da habe ich aber jetzt nichts selber mitgebracht, aber habe Prototypen von einem anderen Autoren sozusagen getestet. Das ist ja auch hilfreich, und zwar beidseitig. Ja, ich helfe ihm und er hilft mir vielleicht auch zu sehen, wie er an gewisse Dinge rangeht und wie er gewisse Probleme vielleicht löst. Das hilft mir dann auch sozusagen weiter. Also beides. Also wenn es Veranstaltungen gibt, die zeitlich passen, nehme ich die auch gerne wahr.
Michael, ich greife noch mal ein paar Aspekte auf, die du genannt hast, und packe sie mal noch in eine Frage, bei der ich versuche, dich möglichst zu erhöhen. Und du wirst gleich wissen, wo das hinführt. Du hast gesagt, seit 11 Jahren beschäftigst du dich mit der Entwicklung der Spiele. Du bist als Autor gereift und gewachsen mit jeder Veröffentlichung. Jetzt kommt die Statuswippe, auf die ich dich hebe. Es gibt deutsche Autoren, die haben quasi so eine Signature. Stefan Feld hat den Feldsalat am Schluss, wo Punkte einfach zusammenkommen, an die man niemals geglaubt hatte. Uwe Rosenberg lässt entweder alle verhungern oder du musst sie ernähren. Gibt es einen Michael Lu in deinen Spielen?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich hatte vor ein paar Jahren gedacht, dass ich tendenziell, ich weiß nicht, ob das jetzt als Signature gilt, aber ich hatte eher am Anfang eine Tendenz zu Koop-Spielen. Das liegt einfach daran, dass ich selber wirklich sehr, sehr gerne Koop-Spiele spiele. Einige böse Zungen sagen, weil ich nicht gerne verliere, aber das lasse ich jetzt erstmal unkommentiert so stehen. Also, ja, aber Fakt ist, ich spiele wirklich sehr gerne Koop-Spiele. Ja, kompetitive Spiele ab und zu auch. Und es ist glaube ich, dann wirklich kein Zufall, dass zumindest die ersten zwei Veröffentlichungen dann kooperativ waren. Und das vierte ist dann ja auch wieder kooperativ gewesen von meinen Veröffentlichungen. Das zeichnet sich jetzt aber nicht mehr so ab. Ja, das ist jetzt, das vermischt sich jetzt ein bisschen. Und ich kann nur sagen, und bei fünf Veröffentlichungen ist es halt, finde ich, noch schwierig, jetzt zu sagen, okay, das ist das, was wo man irgendwie meine Handschrift wieder kennt. Ich würde eher sagen, aber das ist eigentlich das, was ich gar nicht selbst promoten möchte oder mich nicht spezialisieren möchte. Ich merke, dass wenn meine Spiele als Familienspiel kategorisiert werden, dass da immer noch so ein Plus ranhängt. Mhm. Was ich eigentlich, nein, mag ich das oder mag ich das nicht? Ich würde sagen, wenn es für die Zielgruppe passend ist, dann habe ich kein Problem damit, dass sozusagen meine Spiele dieses Familie Plus haben. Mhm. Wenn ich aber eigentlich das Ziel hatte, wirklich ein, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, sauberes Familienspiel zu entwickeln, was ab 8 Jahre spielbar ist, dann beobachte ich bei mir selbst, dass ich, es fällt mir noch schwer, das zu schaffen. Weil am Ende ertappe ich mich immer selber, dass ich bei der Entwicklung doch immer wieder natürlich meinen Geschmack mit reinbringe. Und mein Geschmack ist eine höhere Entscheidungskomplexität. Also die Regeln müssen nicht unbedingt komplizierter werden. Es müssen auch nicht mehr Regeln sein. Aber das, was ich von den Spielern abverlange, also diese Entscheidungskomplexität, ist, also verlässt einfach den klassischen Familienbereich, wo dann 8-Jährige dann eigentlich sagen, es eher schwer haben. Und das möchte ich gerne noch in Zukunft besser hinkriegen, dass wenn ich mich entschließe, ich möchte jetzt wirklich ein einfaches Familienspiel machen, dass es dann auch wirklich so ist. Ja, aber das ist noch keine Handschrift. Deswegen fällt es mir persönlich schwierig, jetzt zu sagen, jetzt müsste ich alle 5 Spiele vergleichen, aber es ist, außer dass sie, ich glaube, die Gemeinsamkeit, die alle Spiele haben, nee, Jack nicht. Ich glaube, Jack ist das einzige Spiel, was ab 8 ist, sonst sind alle Spiele ab 10. Das ist ja nicht eine Handschrift. Michel-Lu-Spiele sind immer ab 10.
Oder tendenziell dann ab 10. Können wir uns ja in 11 Jahren noch einmal treffen, wenn die nächsten 5 Spiele veröffentlicht sein werden und können mal gucken, ob sich dann da etwas rauskristallisiert hat. Genau, also
ich bräuchte eher Hilfe von den anderen, wie sie das einschätzen, ob die vielleicht irgendeine Handschrift wiedererkennen. Aber ich selber tue mich ein bisschen schwer, muss ich sagen.
Aber vielleicht ist es ja auch die Handschrift, dass es keine Handschrift ist und dass es jedes Spiel an sich oder ne, vollkommen unterschiedlich ist. Das kann ja auch eine Handschrift sein oder ein Signature-Move.
Ja, also ich denke auch, vielleicht bin ich einfach noch am Experimentieren oder ich bin noch in der Findungsphase. Ja, dadurch, dass wir wirklich von einer Handvoll Veröffentlichungen sprechen, ist das halt schwierig. Ja, wenn wir wirklich dann von vielleicht 10 oder mehr sprechen, dann kann man vielleicht eine Tendenz sehen. Aber so muss ich sagen, ich glaube, alle 5 Spiele funktionieren ganz anders. Das ist einfach, oder wenn ich jetzt, ich habe ja gespoilert, ein Roll and Write möchte ich halt auch irgendwie jetzt demnächst pitchen. Ich habe bisher noch kein Roll and Write gemacht. Und das war einfach also sozusagen ein, nicht Selbstversuch, aber einfach eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe. Wenn ich ein Roll-and-Write-Spiel entwickeln wollte. Wie würde ich das angehen? Wie würde es dann am Ende aussehen? Ne? Und diese Aufgabe habe ich mir halt bei Aqualuma halt auch gestellt. Und auch bei Massenweise Monster habe ich mir diese Aufgabe auch gestellt. Mein erstes Patch-and-League-Spiel sozusagen. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist vielleicht noch der Grund, warum mir es persönlich schwerfällt, jetzt da von einer Handschrift zu sprechen, weil ich einfach gucke, vielleicht kommt ab demnächst, in Anführungsstrichen, in 6 Jahren, mein erstes Deckbuilding-Spiel. Weil ich dachte, oh, wie würde ein Michael-Lu-Deckbuilding-Spiel aussehen? So, ich probiere es einfach mal. Ne? Und deswegen ist das schwer zu sagen.
Ja, Versuch macht klug. Ich finde, da geht noch einiges, offensichtlich. Wenn du so ein Spiel entwickelst, jetzt kommt diese Henne- oder Ei-Frage, worüber gehst denn du dann? Gehst du dann über das Thema, denkst dir, oh cool, das ist ein cooles Thema, Jax hat noch kein Mensch Spiele zugemacht, da machen wir was zu. Oder denkst du, oh die Mechanik, das ist aber cool und dann tüdelst du dann irgendwas drumherum, was dann als Thema funktionieren kann. Wie sieht das bei dir aus?
Also bei mir ist das definitiv eher so, dass ich über die Mechanik komme. Also es muss irgendwas, ich muss irgendeinen Ablauf vom Auge haben, wo ich denke, wow, das ist ja, wäre interessant, wenn es solche Moves gibt, wenn man mit Karten oder Würfen oder mit anderen Materialien, wenn man mit denen so oder so umgeht. Das heißt, ich muss irgendein Bild haben, ja, wo ich denke, was könnte man als Mechanik daraus machen? viel weniger über das Thema, wobei auch da ironischerweise die ersten beiden Veröffentlichungen, da kam es über das Thema tatsächlich. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine Ausnahme. Die letzten drei Veröffentlichungen, da war definitiv die Mechanik die Inspiration gewesen und dann wurde sozusagen ein Thema drüber gestülpt. Bei Rock 'n Run war es einfach so, das ist wirklich sehr selten bei mir, dass ich so angefixt bin von einem Thema, dass ich sage, boah, das muss es als Spiel geben. Aber am Ende ist es dann auch wieder ganz anders gekommen. Und zwar, wenn ich das einmal als Anekdote anbringen darf, es gab vor ganz vielen, vielen Jahren, da lebte ich auch noch in Emden. An der Stelle, es gab so eine Reality-Show auf ProSieben, der Maulwurf. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Und ich fand das so cool, weil die Spiele sind so, weiß nicht, ich habe das irgendwie total in positiver Erinnerung. Ich fand diese Dinge, also das waren so irgendwie so durch Rätsel Detektivspiele. Ich fand die alle so cool und dann mit dem Kniff, dass halt ein Verräter drunter war, der versucht hat, alle zu sabotieren und zu manipulieren. Und da dachte ich, das muss es geben, das muss es als Spiel geben. Und deswegen hieß es ja auch Talpa, der Maulwurf ist unter uns oder sowas. Ja, das gab einen Verräter, aber diese Verräter-Idee musste leider dann bei Rock 'n Run weichen, aus verschiedensten Gründen. Das war mein ganz starker Impuls gewesen, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt dazu, zu diesem Thema ein Spiel machen. Bei Mission ISS war es vorgegeben, weil das war eigentlich in der Auftragsarbeit gewesen. Es gab die Vorgabe, wir wollen ein Space-Thema haben. Kein Science-Fiction, nur Science. Es soll um die Raumfahrt gehen. Das war einfach vorgegeben. Da konnte ich halt nur eine Mechanik drumherum sozusagen stricken. Mhm. Bei den anderen definitiv hatte ich halt Inspiration über ein Material oder über eine Mechanik gehabt.
Wie stehst denn du als Autor zum Thema KI bei Brettspielen oder also bei der Entwicklung von Brettspielen?
Das ist keine einfache Frage, auch kein einfaches Thema. Grundsätzlich erstmal, KI ist für mich erstmal ein Werkzeug. Ja, es soll natürlich unsere Arbeitsprozesse unsere Arbeit einfach erleichtern. Ja, vielleicht, ich hoffe, das ist kein zu schlechter Vergleich, aber so ähnlich wie der Taschenrechner. Ja, irgendwann wurde der Taschenrechner eingeführt und dann konnte man sich entscheiden, nutze ich das, will ich weiter Kopfrechnen machen oder nutze ich den Taschenrechner. Deswegen KI als Tool einzusetzen, finde ich jetzt absolut legitim. Jetzt aber bezogen auf unsere, auf unser Hobby. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde keine KI einsetzen. Weil ich setze KI selbst in zwei Ebenen ein. Das eine ist, das muss ich nicht machen, das ist eigentlich optional. Ich nutze sozusagen KI, um mir Grafiken erstellen zu lassen, damit sozusagen meine Prototypen ein Gesicht geben kann, damit die hübscher aussehen. Da habe ich auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen, auch mit Illustratoren. Zumindest waren die mir wohlgesonnen, die haben gesagt, das ist okay. Ja, da hätten sie jetzt erstmal nichts dagegen, dass man das tut, weil bleibt sozusagen noch hinter den Kulissen, sag ich jetzt mal, weil ich nicht, auch wenn ich indirekt natürlich schon anstrebe, etwas zu veröffentlichen, um dann auch natürlich Einkommen zu bekommen, ist das sozusagen ein Bereich, der okay gewesen ist. Und ich nutze KI eigentlich auch, um einen Counterpart zu bekommen. Das heißt, ich habe vielleicht ein Problem und stelle einfach mal eine Frage und gucke mal, was kommt zurück, ja? Was ich beschreibe eine Spielsituation und sage hier, da eckt was, ja, da passt irgendwas nicht und ich komme selber nicht auf die Idee und lasse mich vielleicht von der KI inspirieren. Oder wenn ich weiß, ich brauche, weiß nicht, ein Beispiel, ich möchte jetzt ein Quizspiel machen und ich brauche einfach ganz viele Fragen, dann gebe ich ihm vielleicht Vorgaben, was für Fragen ich anstreben möchte. Und damit ich nicht Stunden, Tage oder Wochen dann an 100 Fragen arbeite, versuche ich sozusagen die KI zu nutzen, um mir das Leben zu erleichtern. Ich will mit KI aber natürlich keine Plagiate erzeugen. Ja, das ist nicht meine Intention. Ich glaube, auch darüber kann man ein eigenes Format wahrscheinlich sogar öffnen. Aber auf mich bezogen, ja, ich nutze KI, sozusagen, um mir Arbeitsprozesse zu erleichtern, auch um Probleme im Spieldesign zu lösen, weil ich bin zwar BWL, aber Mathe ist trotzdem nicht meine Stärke. So, dann lasse ich mir halt Wahrscheinlichkeiten wie ausrechnen, sozusagen, ja, vor dem KI-Zeitalter musste ich auch Trial and Error machen, ja. Also das heißt, wenn ihr mich gefragt habt, sag mal, warum hast du dich entschieden, in diesem Spiel 100 Karten reinzunehmen, sage ich, weiß nicht, ich habe es einfach ausgetestet und hat relativ gut funktioniert. Ja, und warum nicht 95? Weiß ich nicht. 95 habe ich nicht ausprobiert. Hätte vielleicht auch geklappt. Aber das heißt, ich kann es nicht mathematisch begründen. Ja, ich habe es halt einfach versucht und es hat irgendwie gepasst in meinen Testrunden. Aber jetzt habe ich ja die KI und das war meine Defizite, versucht hat die KI zu, ja, zu kompensieren.
Oh, das ist so Shadowrun-esque. Oh mein Gott, das ist so cool. Wollte ich nur mal anmerken nebenbei.
Michael, danke, dass du in dieses ja durchaus kontrovers diskutierte Thema mit eingestiegen bist. Das erachten wir nicht als selbstverständlich. Und ich fasse jetzt einfach mal den Mut und ich stelle noch eine Frage, die eigentlich in diesen Tabubereich gehört. Denn ich frage jetzt mal, du hast gesagt, du hast einen Hauptberuf und diese Spielerfinderei ist ein Nebenberuf. Ich frage dich jetzt mal tatsächlich nach Knete, aber ich werde es so formulieren, dass du wirklich nichts Konkretes nennen musst. Lad mich bitte ein, aufgrund deiner finanziellen Gewinnsituation, entweder A, zu einer Currywurst mit Pommes oder zu dem Mittagstisch bei einem asiatischen Restaurant oder in ein Sterne-Restaurant. Was könntest du dir leisten, allein durch die Verkäufe deiner Brettspiele?
Eigentlich ist es ganz, ganz pfiffig gemacht, die Frage mit den Antwortmöglichkeiten. Also das dritte, nein. Also irgendwie 5 Sterne oder Michelin, irgendein Restaurant mit einem Michelin-Stern oder sowas. Schwer, sag ich jetzt mal. Geht bestimmt, ich, also bei mir jetzt nicht, bei anderen Autoren wahrscheinlich tendenziell eher. Currywurst auf jeden Fall. ich glaube, das zweite war, was war das, beim Asiaten? Was war das? All you can eat oder was war das? Das
weiß ja, ich. gerne. Genau.
Also beim Asiaten geht auch auf jeden Fall. Was vielleicht interessant sein könnte in dem Kontext, es kommt ein bisschen tatsächlich auf den Verlag und auf das Spiel an. Es kommt, weil es kommt erstmal auf die Schachtelgröße an. Ja, weil das, ich denke, da ist der vielleicht der UVP, ist es ein guter Richtwert, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn ein Spiel teurer im Laden verkauft werden kann, dann ist sozusagen meine Provision, mein Anteil auch entsprechend größer. Mhm. So, wenn ich jetzt irgendwann nur ein kleines Kartenspiel veröffentliche, denke, Currywurst ist trotzdem noch drin. aber da, das muss man erstmal wissen. Der zweite Faktor ist tatsächlich auch der Verlag, wie gut er aufgestellt ist mit seinem Vertriebskonzept. Weil es gibt einfach einige Verlage, die müssen aufgrund ihrer Größe vielleicht einfach vorsichtiger planen und können es sich einfach nicht erlauben, zu große Auflagen abzurufen. Und wenn die Auflage kleiner ist, dann ist halt auch die Marge kleiner etc., dann ist halt jeglicher Anteil ist einfach kleiner. So, und wenn der Verlag schon etablierter ist, erfahrener ist, natürlich auch einfach groß ist, dann sprechen wir schon von Auflagen, die mindestens 10.000 Exemplare groß sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und auch für mich im Kontext des, meines Honorars. Das ist dann, in der Konstellation ist das, gehen wir dann in die asiatische Küche. Das, was du dann als Antwortmöglichkeit mir gegeben hast, weil das ist auf jeden Fall drin. Deswegen, so muss man das vielleicht betrachten. Das sind verschiedenste Einflussfaktoren, die man bedenken muss und dann in Relation stellen muss.
Ja, danke, dass du dich darauf diese Frage eingelassen hast.
Ja, sehr gerne.
Wir haben jetzt schon so einige Sachen gehört, wenn du so im Schaffenszauber bist. Woher nimmst du denn so deine Inspiration? Außer wenn es eine Auftragsarbeit ist und du ein Space-Spiel kreierst.
Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das erzähle ich auch immer wieder gerne. Ich gehöre zu den Autoren, die gar nicht so richtig sprudeln mit voller Ideen. Mhm. Ja, wenn ich in einen Austausch komme mit anderen Spielautorinnen und Autoren, dann höre ich meistens, wie die dann sagen, oh, ich habe so ein großes Problem. Ich habe so viele Ideen, denn ich weiß gar nicht, was ich zuerst umsetzen soll. Ich habe einfach die Zeit nicht. Ich habe 20 Ideen in meiner Schublade und ich höre mir das dann nur an und denke, ja, deine Probleme hätte ich gerne. Es ist nicht so, dass ich proaktiv nach Inspiration suche und es ist auch nicht so, dass sie mir zufliegen, dass ich irgendwie plötzlich spazieren gehe und dann bam, habe ich irgendwie eine Eingebung und denke, wow, jetzt muss ich mein Block und mein Bleistift rausholen und jetzt muss ich ganz viel kritzeln und so. Das ist leider nicht so. Jetzt muss ich vielleicht eine Phase einmal beschreiben, die ich vielleicht vor 4-5 Jahren hatte und eine Phase, die ich jetzt habe, weil am Anfang hatte ich definitiv viel mehr Inspirationen gehabt. Ja, das heißt, da kann es schon sein, dass ich einfach ein Spielewochenende gehabt habe und hatte richtig viel Spaß gehabt, ganz viele tolle Spiele gehabt und denke, boah, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie diese Mechanik nehme und mit diesem Material kombiniere und dann daraus irgendwie diese Geschichte drauf packe, dann habe ich irgendwie wieder was Neues. Ja, und das hat mich dann so gereizt, dass ich sage, ich möchte das weiterverfolgen. Oder ich gehe irgendwie durch den Baumarkt. Eigentlich war mein Ziel irgendwie Rasensamen zu kaufen und Erde und hatte eine Aufgabe sozusagen zu erfüllen. Ja, und aber ich gehe durch die Gänge und denke immer nur an Spieldesign. So eine Phase hatte ich tatsächlich. Da müsste ich jetzt eigentlich meine Frau rufen, sozusagen, aber sie ist momentan nicht hier. Das heißt, es gab halt bestimmt Phasen am Anfang, wo man mich von außen beobachtet hat, wie ich irgendwie total luftleer irgendwo hinstarre und irgendwie abwesend bin. Und das ist dann so der Moment, wo ich gerade gedanklich etwas verfolge, wo ich denke, oh, könnte das irgendwie interessant für eine Spielidee sein. Das ist jetzt aber ein bisschen abgeebbt, weil einfach der Alltag, muss ich leider immer sagen, das klingt so traurig, ist es auch, der Alltag holt mich ein. Das heißt, wenn ich an etwas denke, dann denke ich eher, wie viele Verträge muss ich noch aushandeln und wie vielen Partnern muss ich sagen, dass ihr Preis zu teuer ist, und dann gibt's so viel Chaos momentan auf der Welt mit Ressourcenknappheit und Problemen mit der Logistik, und dann sind das solche Sachen, die eigentlich meinen Kopf momentan, die sind einfach präsent, die drücken so meine Kreativader ein bisschen weg. Deswegen bin ich, wenn ich dann wirklich mal ein Wochenende habe, wo ich denke, oh cool, ich habe jetzt keine Termine, keine Verpflichtungen, dann müsste ich trotzdem aktiv mich irgendwie wie nennt sich das? Es gibt so Übungen, wie man vielleicht sich selber künstlich inspirieren lassen kann. Ja, anstatt zu warten, bis mir etwas zufliegt, versuche ich mir selber eine Aufgabe zu geben, damit ich auf etwas Neues komme. Wie zum Beispiel das Roll and Ride. Ja, dass ich einfach sage, okay, ich stelle mir eine Aufgabe, mach ein Roll and Ride, und dann fängt vielleicht schon automatisch an, mein Kopf anzusprudeln. Ja, ich bin leider sozusagen gedanklich nicht mehr so produktiv, weil ich glaube, dass ich momentan nicht die Ruhe habe. Es ist momentan in meinem Leben, der Fokus ist nicht mehr so stark mehr auf das Spieldesign, aufgrund von zeitlichen Gründen. Leider.
Genau, aber ich glaube, solche Phasen kennen wir alle, also jetzt nicht mit dem Spiele erfinden, aber mit dem Spielen an sich ist es ja ganz ähnlich, wenn da die Arbeit oder Familie oder was auch immer hier einfügen dazukommt oder ja, hinzu kommt wirklich, dass man dann die Prioritäten setzen muss und die Energie auch gut haushalten muss, die man so im Alltag hat. Und wenn du jetzt gerade quasi, du machst ja kein Sabbatical, du hörst ja jetzt nicht auf damit, aber du fährst es ein Stück weit runter, also so verstehe ich das zumindest. So, und irgendwann wird die Situation an der Arbeit sich wahrscheinlich auch klären und dahingehend, dass es weniger ist oder du Stunden reduzierst oder wie auch immer das dann passiert, und dann hast du dafür wieder mehr Zeit. Und genau. Ich finde, diese Perspektive ist doch eine sehr schöne Perspektive.
Genau, und ich denke, das muss ich auch ein bisschen, ich musste mir ein bisschen Zeit mir selbst geben, um das zu verstehen und auch zu akzeptieren, weil ich habe mir teilweise auch immer einen Druck gegeben, dass ich gesagt habe, oh, aber ein Spiel pro Jahr, eine neue Spielidee pro Jahr, das musst du schon hinkriegen. Das wäre so das Minimum, damit das Rad halt weiter rollt. Aber, und wenn ich dann erkannt habe, dass mir das nicht gelingt, dann war ich schon ein bisschen frustriert oder traurig. Und dann hatte ich auch das ein oder andere Gespräch, wo ich dann das Feedback bekommen habe, ja, aber wer gibt dir denn diesen Druck? Und dann war halt die Antwort, niemand, nur ich mir selbst sozusagen. Ja. Deswegen musste ich halt auch verstehen, es ist ein Hobby, was ich immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne mache. Es erfordert aber tatsächlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und kann wirklich sehr viel Zeit fressen. Ich habe nun mal auch Familie und eine Partnerin, und ich muss natürlich sehen, oder es gibt einen ganz großen Teil im Spieldesign, da ist man, wenn man jetzt nicht gerade mit einem Co-Autoren zusammenarbeitet, ist man halt wirklich alleine. Ja, da investiert man ganz viele Stunden, Tage alleine und ist eigentlich hängfähig, sogar im schlimmsten Fall nur am PC. Und Testphasen, wo man dann nach außen geht, dann sprechen wir ja schon vom letzten Drittel vielleicht sogar vom letzten Viertel der Spieleentwicklung. Das sind jetzt, sagen wir mal, die schönen Momente, wo meine Haut dann auch mal wieder ein bisschen Sonnenlicht abbekommt. das darf man einfach nicht unterschätzen.
Es brennt auf der Haut. Ah.
das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es ist nicht wie ein anderes Hobby, wo man sagen kann, ein garantiertes Anfang hat es, aber das Ende ist halt ungewiss. Ich kann halt sagen, keine Ahnung, ich spiele in meiner Freizeit vielleicht gerne Badminton, dann kann ich halt jedem versprechen, ich bin jetzt von 15 Uhr bis 18 Uhr bin ich nicht da, weil ich Badminton spiele, aber um 18 Uhr bin ich auf jeden Fall wieder zurück. Das kannst du aber beim Spieldesign nicht so einfach sagen. Natürlich kannst du dir sagen, ich nehme nur 3 Stunden Zeit, aber was du in diesen 3 Stunden erreichst, ist sehr unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, in 3 Stunden habe ich auf jeden Fall dann eine Seite Regeln komplett glatt durchdesignt. Nach 3 Stunden kann das Ergebnis sein, das, was du im Kopf hattest, was du ausprobiert hast, ist in deine Sackgasse gelaufen. Und dann ist das nach 3 Stunden nur dieser Kenntnis. Ich hatte auch schon mal nach einem Tag nur dieser Kenntnis, sozusagen Sackgasse, geht nicht weiter. Und das ist halt, wo ich auch ein bisschen aufpassen muss, dass dieses Hobby nicht zu viel meiner Zeit vereinnahmt, mehr als ich eigentlich möchte, weil natürlich ich noch andere, sowohl sagen wir, Interessen, aber auch Verpflichtungen habe, auch gegenüber sozusagen meinem Umfeld.
Und es klingt auf jeden Fall alles danach, dass du sehr diszipliniert dabei bleiben musst und ein bisschen die Balance, also ich versuche es für mich nochmal zusammenzufassen, ein bisschen die Balance zu finden zwischen genug Disziplin, um das Projekt voranzutreiben, aber alles andere auch nicht zu vergessen, weil es gibt ja noch irgendwie ein Leben danach und dabei und daneben.
Ja, richtig. Oder das, wie soll ich sagen, eigentlich das, was ich ja auch gerne machen möchte, ist wirklich einfach nur spielen. Ja, ich meine, da komme ich ja her. Also wenn man mich jetzt fragt, zum Glück kam die Frage noch nicht, aber was hast du denn in letzter Zeit gespielt? Man muss sich ja schon hart schlucken. Aber ich habe zumindest gehört, dass es durchaus eine Berufskrankheit sein kann als Spielautor, dass wenn du dann Zeit hast, dass du dann eher die Zeit nutzt, um zu entwickeln, um sozusagen zu prototypen, Spieldesign zu betreiben. Aber einfach mal genießen, einfach was Veröffentlichtes, einfach spielen und einfach nicht die Autorenbrille aufhaben, also einfach nur die Spielerbrille aufhaben, das kommt leider zu kurz. Und deswegen, du siehst hier zwar hinter mir ganz viele Spiele, du siehst aber nicht, wie viele Spiele davon noch original verpackt sind. So, das kann man nämlich über die Kamera nicht so gut erkennen. Das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber das ist, ich denke, das, was ich sagen wollte, ist rübergekommen. Ich darf halt nicht vergessen, woher diese Leidenschaft eigentlich gekommen ist, nämlich vom Spielen. Das muss ich doch eigentlich auch mehr zulassen, ja, und nicht immer nur den Kopf immer nur beim Entwickeln haben, ja, sondern einfach nur spielen und genießen.
Ich habe meinen Teil der Fragen an dich mittlerweile schon fast alle gestellt. Ich habe mir eine aufgehoben, die du mir quasi direkt gerade eben vorbereitet hast.
Okay.
Die Frage geht an dich als Spielerautor und als Spieler. Welches Spiel von einem deiner Kolleginnen oder Kollegen hättest du gern erfunden, weil du es so gerne spielst?
Oh, doch, da gibt es. Da gibt es auf jeden Fall genügend. Es gibt genügend Spiele, die veröffentlicht wurden. Und natürlich, ich bin halt auch in den sozialen Medien, bin ich durchaus auch präsent und konsumiere das auch. Und deswegen nehme ich halt natürlich auch wahr, welche Neuerscheinungen kommen, bei welchem Verlag welche Spiele rauskommen. Und es gab schon genügend Spiele, wo ich dachte, boah, das ist ja cool. Da wäre ich aber auch gerne drauf gekommen. Also gibt's es auf jeden Fall. Aber jetzt erwischst du mich, also ihr wollt bestimmt auch ein Beispiel hören.
Wir wollen gar nichts. Wenn du uns eins gibst, dann sehr gerne. Ansonsten teilen wir eben dieses Gefühl mit dir, dass man sagt, wenn man ein Spiel spielt und gerade wenn es ein einfaches, schlichtes Spiel ist, dass man sich sagt, boah Mann, da hätte doch können wirklich jeder drauf kommen. Du brauchst 2 Würfel, du brauchst einen Block und du kreuzt halt einfach an. Und es ist dann manchmal wirklich tatsächlich so brutal einfach und dann dennoch so unglaublich überzeugend, was am Schluss dabei rauskommt. Es hätte ja können sein, dass du gerade gesagt hast, ja, also so ein komplexes Spiel wie Arche Nova hätte ich ganz gerne erfunden oder so ein einfaches Spiel wie Wizard oder so. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Michael hat sich umgedreht und schaut jetzt über seine Spielesammlung und der Kopf geht von oben nach unten und er scannt alles, was da ist. Und vielleicht hat er jetzt ja gleich den Titel, den ihr selber gerne erfunden hätte. Oder aus Anerkennung hast du vielleicht auch ein Spiel, wo du sagst, boah, nee, das ist also wirklich doll. Das ist so in meinen Vorstellungen dessen, was ein gutes Spiel ausmacht, genau richtig.
Definitiv ja, gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Spiele, ja, wo ich dachte, boah, das ist ja richtig on the point, das ist richtig elegant, das ist richtig pfiffig, hat eine Kernidee, die aber richtig sozusagen das komplette Spiel trägt. Ja, das sind solche Wow-Momente, wo ich denke, oh, das will ich auch irgendwann mal in meinem Leben schaffen. Ich habe jetzt aufgrund des Drucks habe ich jetzt so schnell in meinem Spielekeller jetzt nicht keinen Titel erwischt. Aber vielleicht, um trotzdem einen Titel zu nennen, wo ich auch durchaus, ich weiß nicht, ob ich diesen Moment hatte, also in der Ausprägung zumindest hatte, was ich aber trotzdem reinwerfen möchte, ist Hanabi. Weil da würde ich eher halt sagen, das ist, so möchte ich mich halt auch irgendwie inspirieren lassen, ja, wenn ich ein neues Projekt für mich angehe. Ich habe irgendwie Materialien in der Hand und entdecke halt eine neue Perspektive, wie man dieses Material einsetzen kann. Nicht im klassischen Sinne. So, und das muss also, genau so ein Moment muss das halt bei Hanabi gewesen sein. Dass er halt die Karten in der Hand gehabt hat und sich gefragt hat, muss man die denn immer richtig herumhalten? So, und das ist vielleicht ein Beispiel.
Und er sagt, oh, alors, jetzt habe ich die Karten falsch rum, ja, mache dir doch ein Spiel daraus, sagte Antoine
Bosa. Genau, und das ist genau das, wie gesagt, ich würde viel, viel mehr Titel noch nennen wollen, aber vielleicht ja, reicht ja erstmal mein Hanabi-Beispiel, um auszudrücken, in welchen Momenten mir solche Emotionen am stärksten sind. Da ich denke, wow, das ist wirklich brillant, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ach, sehr schön. Der Antoine Bauza. Ja, und seine Spielkarten. Ein wunderschönes Beispiel. Wenn du jetzt selber Spiele spielst, bist du eher der Stratege oder bist du eher der, der sagt, Partyspiele, hier komme ich?
Ich spiele tatsächlich gar nicht so oft Partyspiele. Ich kann sie spielen. Ich habe auch nichts gegen Partyspiele, wenn jetzt der Pantomime-Anteil nicht so stark ist. Ich kann das auch mal machen. Aber ich sag mal, ganz klassische Partyspiele, die sind mir, die haben noch so eine starke Tendenz zu irgendwas beschreiben und Pantomime und ich muss jetzt irgendwie vorne stehen und irgendwas machen. Das heißt, das ist jetzt, da fühle ich mich jetzt nicht ganz so wohl. Das heißt, bei moderneren Party-Wortspiele, ja, also ne, mhm. letzten Partyspiel der letzten Jahre, die hatten ja eher noch eine starke Tendenz zu oder Fokus auf Wortassoziationen. Mhm. Das ist vollkommen okay. Aber ich denke, Koop-Spiele nach wie vor. Bei mir Platz Nummer 1, was ich sehr gerne spiele. Mhm. Ansonsten taktische und strategische Spiele sind auch bei mir vollkommen okay. Aber ich fühle mich am wohlsten bei Spielen, bei Familienspielen fühle ich mich am wohlsten. Kennerspiele ist auch noch okay. Expertenspiele bin ich eher selten. Nee, bin ich eigentlich nie der das proaktiv vorschlägt, wollen wir mal ein Expertenspiel spielen, sondern meistens braucht eine Gruppe noch einen Spieler und dann stehe ich irgendwie ein bisschen seelenlos im Gang rum und dann fragen sie mich einfach, möchtest du den vierten oder den fünften Platz belegen? Also ich meine, okay. Den Sitzplatz belegen. So.
Und, ja, mache ich, ja. Ja.
Der Grund ist einfach, Gott, jetzt oute ich mich hier. Ich sag mal so, mein Kopf hat auch eine gewisse Grenze, was die Aufnahmefähigkeit von Regeln betrifft. Und ich meine, manche, muss ich dann auch gestehen, manche Expertenspiele sind so gut designt, dass sie zwar viele Regeln haben, aber ich kann mir sie gut merken. Und ich vergesse sie auch nicht so leicht. Ja, oder ja, von vielleicht 5 verschiedenen Wertungsmöglichkeiten muss ich mich nur auf 3 konzentrieren. Ja, und dann habe ich die anderen 5 vergessen und ich konzentriere mich halt die 2-3 Stunden lang nur auf diese 3 verschiedenen Strategiemöglichkeiten. Das ist auch noch okay. Aber ich spiele halt, ich kann an einem Tag komplett halt nur spielen, aber ich spiele ungern an 8 Stunden nur 2 Spiele. Also am besten ist es vielleicht in 8 Stunden 8 oder mehr unterschiedliche Spiele. Das würde halt meinem persönlichen Geschmack also eher gefallen. Ich bin tatsächlich ein Gelegenheitsspieler. Ich spiele gelegentlich, nicht ganz so häufig, und fühle mich aber in dem seichteren Segment fühle ich mich am wohlsten.
Kann ich gut nachvollziehen. Aber um es mit Ollis Worten zu sagen, Hauptsache du bist gerne Spieler. Ganz egal wie oft, Hauptsache du spielst es gerne, das was du tust. Das habe ich von Olli gelernt.
Ja, also dann, beide Daumen hoch. Ich bin auf jeden Fall gerne Spieler.
Hast du da noch eine Anekdote? Also du wirst ja auch schon viele Spielrunden da gemacht haben, wenn du Gelegenheitsspieler bist. Was ist so die absurdeste, witzigste, teilbarste Anekdote im Spielbereich, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal teilen. Das habe ich bisher noch nie wieder erlebt.
Wow, jetzt musste ich auch nochmal überlegen, weil ich auch gerade zugeben musste, dass ich nicht so oft spiele, wie ich gerne spielen wollte. Deswegen muss ich mich mal zurückerinnern, ob ich mich spontan an ein witziges Ereignis erinnern konnte. Also ich hatte so Flashbacks, aber ich kann jetzt da nichts Witziges herauskristallisieren. Natürlich haben wir gelacht, so ist es nicht. Ich kann diese Frage nicht weiter ausführen als nur bis zu dieser Stelle. Ich komme leider nicht drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir.
Vollkommen okay.
Aber natürlich verzeihen wir dir, aber was das Schöne ist, du lässt auch Emotionen beim Spielen zu. Und das ist ja einer dieser wesentlichen Aspekte, warum zumindest mal ich gern Brettspiele spiele, weil ich danach über ein Wechselbad der Gefühle von Freude oder Frustration oder Angespanntheit und Entspanntheit einfach loslassen konnte und mich mal so ganz auf ein Wertesystem reinstürzen darf, genau, das gar nichts mit dem richtigen Leben zu tun hat.
Definitiv.
Ja, Spielen ist doch eine der wunderbarsten Wege, dem Alltag zu entkommen, des Eskapismus.
Ja, Michael, ich glaube, wir sind auch so langsam hier, was unsere Aufmerksamkeit angeht, so am Ende einer Folge angekommen. Aber wir werden niemals einen Gast gehen lassen, ohne dass wir ihn noch fragen nach einem geheimen, intimen, vielleicht zu erfüllenden Brettspieltraum. Und das wollen wir natürlich auch bei dir machen und wollen dich fragen, gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du als Spielerautor oder als spielende Person einfach noch erleben möchtest oder wo du dir sagen würdest, boah, das wäre mal total geil, eine Reise mit einem Spiel zu verbinden oder eine Tätigkeit mit einem Spiel zu verbinden oder eine Kooperation mit irgendjemand einzugehen. Wenn es da etwas gibt, hau's mal raus.
Also ja, da gibt es sogar einige, einige mehr und weniger realistische Träume. Ich fange einfach mal an. Warum mache ich denn Spielentwicklung? Ich mache Spielentwicklung, weil ich eigentlich genau das auch mal erleben möchte, was ich erleben durfte als Spieler, als Kind, ja, vielleicht im Kindergarten oder in der Schule, wenn ich dann mit anderen ein Brettspiel gespielt habe, nämlich dieses tolle Erlebnis, ja, diese tolle Unterhaltung, dass ich so einfaches Produkt, ja, muss man ja sagen, was aus Pappteilen besteht, ein bisschen Holz, vielleicht ein bisschen Kunststoff, ein Spielbrett, dass das halt trotzdem Leute so binden kann und so Emotionen erschaffen kann. Das fand ich halt richtig cool, dass das gelingt. Ja, sowas. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das mit meinen Spielen auch irgendwann gelingt. Ja, dass Leute halt ein Spiel nehmen und ich sie dabei beobachten darf, wie sie halt Tränen lachen oder einfach total angespannt sind, weil das so jetzt so spannend ist oder weil das Dilemma so groß ist. Das ist deswegen das, was ich am meisten schätze, was für mich dann wirklich dann am Ende auch der Ritterschlag ist, neben der Veröffentlichung, wenn es dann auf einer Messe vorgestellt wird und ich dann vielleicht, heimlich oder auch nicht heimlich die anderen Spieletische dabei beobachten kann, wie sie dann Freude haben an meinem Spiel. Und je mehr Leute ich damit erreichen kann, desto schöner. Und so weit bin ich halt, noch nicht. Natürlich würde ich mich dann auch freuen, wenn dann die ein oder andere Anerkennung kommt in Form von vielleicht auch von einem Preis. Das ist sozusagen eines meiner Brettspielträume. Das, was bei mir schon fast ein Running Gag ist und wo ich mich auch mal hinterfragen muss, ob das nicht doch auch ein tiefer Traum von mir ist. Immer wenn ich dann mit meiner Frau irgendwo bin, ja, ist in Hamburg, ja, wenn wir einen Ausflug gemacht haben oder wenn wir im Urlaub sind und wir irgendwo entlang spazieren und ich sehe, dass ein Gebäude oder ein Geschäft sozusagen frei geworden ist. Ja, dann kommt bei mir immer automatisch, oh, wäre das nicht toll, wenn ich genau da ein Brettspielcafé machen würde? Das ist doch richtig, wäre doch richtig, richtig cool. Und dann fange ich führe das dann auch aus und sage, guck mal, das ist hat genau die richtige Größe, die Lage ist nicht so schlecht, genau in der Fußgängerzone. Ne? Und dann fange ich halt an, irgendwie zu träumen, aber ich meine das natürlich nicht. Also in dem Augenblick meine ich das nicht ernst, aber es kommt dann doch immer wieder und immer wieder, wo ich dann halt auch immer mal hinterfragen muss, ob das nicht doch auch ein geheimer Wunsch ist, der irgendwo tief bei mir halt versteckt liegt. Ansonsten, was schon ein bisschen, was mal stärker gewesen ist vom Gefühl her, ich habe schon überlegt, würde es mir gefallen, irgendwann mal ein Redakteur zu sein? Das halt wirklich Hobby zum Beruf zu machen, aber dann nicht von Autorenseite, also was ich nicht machen werde wahrscheinlich, ist zu sagen, ich kündige jetzt meinen Hauptjob und ich widme mich nur noch hier der Tätigkeit als Spielautor. Das ist wahrscheinlich keine Option für mich, aber vielleicht als Spieleredakteur für einen Verlag. Also da waren die Impulse oder sag mal dieses Verlangen, das war schon mal stärker, ja, wo ich dann auch geträumt habe, oh, könnte das was sein? Bei welchem Verlag wäre ich denn dann gerne etc. Also das kann ich auch auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Ja, ansonsten, last but not least, einfach mit den renommiertesten Spieleautoren der Welt, die wir so haben, ja, einfach mal an einem Tisch irgendwie Spiele zocken, ganzen Tag oder länger. Ich glaube, das würde mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Ja, Michael, es tut uns so leid, wir werden nichts davon erfüllen können, aber da steckt so viel Energie und positives Reinforcement in dir drin. Wir sind uns sicher, du wirst das eine oder andere in deinem Leben aus eigener Kraft erreichen. Und ansonsten, ja, wir drücken einfach von Herzen die Daumen und hoffen, dass viel davon in Erfüllung geht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Danke euch.
Wir bin jetzt ganz ehrlich, guck mal, und da könnte man doch, und wäre das nicht super, und wir müssen weiter. Okay, ja, aber guck doch mal da. Ja, ich fühle das. Michael, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben und einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast. So, das war ein schwerer Satz, den habe ich jetzt zu Ende gebracht.
Ja, sehr gerne.
Umso höher ist die Dankbarkeit, dass du die Zeit genommen hast. Das sind echt knapp 1,5 Stunden geworden, die wir jetzt miteinander schnacken. Und die verflogen wirklich wie, zack, immer ein gutes Zeichen.
Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was Interessantes beitragen konnte und hoffe, dass ich eure Fragen zufriedenstellend beantwortet habe. Ansonsten reiche ich die nach.
Okay, es ist natürlich klausurenrelevant und wir hatten ja anfangs das Assessment Center. Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen und alles Weitere.
Okay, okay. Wie viele Mitbewerber gibt es denn noch? Gegen wie viele muss ich mich durchsetzen?
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir das nicht sagen, aber es sind 5.
Okay, okay. Aber wenn es dann nichts wird, dann vielleicht darf ich dann fragen, also später dann fragen, woran es gelegen haben könnte. Nein, Quatsch. Ist natürlich nur Spaß.
Aber wir haben ja immer noch auch ein Plätzchen in unserem Ostfriesen-Podcast hier frei für dich als ursprünglicher Emdener.
Genau.
Wir gehen aus dieser Folge auch raus mit unserem Wumms. Und das bedeutet
3,
2,
1.
Wumms.